Herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Goldkind Podcasts. Mein Name ist Daniel Fürk und ich spreche heute mit Professor Dr. Charlotte Rosenbach. Die psychologische Psychotherapeutin beschäftigt sich an der Freien Universität Berlin unter anderem intensiv mit den Auswirkungen von Borderline. Und ich wollte wissen, was genau Borderline eigentlich in Familien macht, welche Auswirkungen es auf Kinder haben kann, wenn ein Vater, eine Mutter an Borderline leidet und wie man in diesen Situationen helfen kann. Mehr Informationen zum Thema Borderline und anderen psychischen Erkrankungen gibt es auch in der Goldkind-Fachwissen-Bibliothek unter goldkind-stiftung.de.
Das Zusammenleben ist nicht immer einfach. Besonders in Familien kann es immer wieder einmal schwierig werden. Das ist auch ganz normal. Im Goldkind-Podcast finden wir mit euch gemeinsam heraus, ab wann es nicht mehr in Ordnung ist, wann Grenzen überschritten werden und wie man sich in solchen Situationen helfen kann.
Liebe Frau Professor Dr. Rosenbach, ich freue mich sehr, dass wir uns heute hier zusammenschalten können, um ein wenig über ein Thema zu sprechen, das durchaus sehr wichtig ist und auch im Kontext dysfunktionaler Familien einfach eine ganz große Rolle spielt, nämlich das Thema Borderline. Aber erstmal herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank. Ich freue mich, heute hier zu sein.
Damit wir das Ganze hier sozusagen so inklusiv wie möglich gestalten und uns vielleicht der ein oder andere, die ein oder andere zuhört und sagt, Borderline habe ich irgendwie schon mal gehört, aber so richtig kann ich es nicht erklären, was es eigentlich ist. Wie würden Sie denn so jemanden in kurzen Sätzen erklären, was Borderline eigentlich ist?
Ja, Borderline ist ja gerade in den letzten Jahren fast schon hier und da ein bisschen zu so einem Modewort geworden. Von daher finde ich, das ist eine sehr wichtige Frage und auch wichtig, das irgendwie einmal genau zu differenzieren. Die Borderline-Persönlichkeitsstörung heißt auch emotional instabile Persönlichkeitsstörung. Das ist eine Möglichkeit, sie auch so zu nennen. Und wo es da weit drum geht, ist, kann man es beschreiben, so ein tiefgreifendes Muster von Instabilität. Ja, das am Zentrum der Borderline-Persönlichkeitsstörung ist also der Aspekt der Instabilität. Und Instabilität eben in Bezug auf alle Aspekte des Lebens, auf zwischenmenschliche Beziehungen, auf das Selbstbild, aber auch auf die eigenen Affekte. Ja, wenn wir uns das also vorstellen, ist es eine andauernde Instabilität. Ja, das ist, man könnte fast paradoxerweise sagen, eine stabile Instabilität. Ja, es geht also über eine längere Zeitspanne. Es geht nicht darum, dass das ab und zu mal so ist, dass man irgendwie ein bisschen instabil ist im Selbstbild oder mal wechselnde Gefühle hat, sondern eine dauerhafte fehlende Stabilität in der Art und Weise, wie ich Beziehungen führe, in der Art und Weise, wie ich mich selbst sehe, in der Art und Weise, wie ich Dinge erlebe. Himmelhoch jauchzend und im nächsten Moment passiert eine Kleinigkeit und die Stimmung ist wieder im Keller. Ich finde meinen Partner, meine Partnerin ganz wunderbar und in der nächsten Sekunde passiert irgendetwas und es ist die schlimmste Person auf der Welt. Ja, es ist also ein extrem schneller Wechsel in der Art und Weise, wie man Dinge wahrnimmt, aber dann auch gestaltet.
Wenn wir jetzt eine Person haben, die an dieser Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt ist und hat sich vielleicht so einigermaßen zurechtgefunden im Leben, also kann das einigermaßen gut handeln und wird dann Vater oder Mutter, kommt also in eine vollkommen neue Lebenssituation hinein, die ja auch uns nicht diagnostizierte Menschen meistens schon recht stark vor Herausforderungen stellt. Was passiert denn mit einer Borderline-erkrankten Person, wenn dann dieses Leben da so einmal wieder komplett durchgewirbelt wird?
Ja, da sprechen Sie was ganz Wichtiges an und auch etwas, was uns tatsächlich in der Praxis häufig begegnet, nämlich Personen, die eigentlich ihre Symptomatik für sich selbst ganz gut im Griff hatten. Ja, die haben eine Behandlung erhalten, haben gemerkt, ich kann mit meiner Impulsivität, mit meinen vielleicht auch selbstverletzenden Verhaltensweisen. Ich kann auch mit dieser Instabilität, die ich gerade beschrieben habe, eigentlich ganz gut umgehen. Ich habe mich ganz gut im Griff. Ich habe Techniken, sogenannte Skills, um irgendwie mein Leben ganz gut zu managen. Und dann kommt so ein Kind, ein Baby, ja, wie Sie gerade ja selber auch schon gesagt haben, das bringt auch die nicht mit Borderline diagnostizierten Menschen irgendwie ganz schön durcheinander. Wir sind schlafdepriviert, wir sind verunsichert, wir wissen manchmal nicht, was richtig ist, was falsch ist. Wir sind also auf vielen verschiedenen Ebenen herausgefordert und das ist etwas, was viele, auf jeden Fall einige, in diesem Fall vor allen Dingen Frauen mit einer Borderline-Störung, dann doch nochmal erneut in einen ziemlich fragilen Zustand versetzen kann, das mal so zu nennen. Ja, das heißt, die Verunsicherung, die Instabilität wird wieder neu provoziert. Ja, warum? Weil wir natürlich rein physiologisch schon mal eine Destabilisierung haben. Ja, wir sind übermüdet, wir sind, die Hormone spielen verrückt und so weiter und so fort. Und dann kommt aber eben auch hinzu, dass diese Herausforderung Kind, ja, was ist richtig, was ist falsch, was mache ich nicht, als extreme Herausforderung betrachtet wird. Und das zum einen, weil sie eine große Herausforderung ist, aber zum anderen auch, und das ist vielleicht wirklich zentral, weil den Frauen teilweise auch einfach Rollenmodelle aus ihrer eigenen Biografie fehlen. Ja, viele von den Frauen, die zu uns kommen und mit denen wir arbeiten, berichten, sie haben einfach nicht die Erfahrung gemacht, wie man mit Kindern richtig umgeht, liebevoll, zugewandt, bedürfnisbefriedigend. Sie haben es einfach nicht erlebt. Ja, und wenn wir etwas nicht erlebt haben, fällt es uns schwer, das selber anzuwenden. Und da kommt sozusagen die große Herausforderung. Frauen haben ein großes Bedürfnis, es viel besser zu machen als das, was sie selber erlebt haben. Und ihnen fehlen dann teilweise einfach die Fertigkeiten. Das ist die große Frage, wie soll ich das machen? Und das lässt sie verzweifeln. Ja, und das führt wieder zu Instabilität. Und Instabilität wird begegnet mit gegebenenfalls selbstverletzenden Verhaltensweisen. Und dann sind wir wieder am Anfang.
Sie haben vorhin die zwischenmenschlichen Beziehungen angesprochen. Wenn ich jetzt so eine zwischenmenschliche Beziehung zwischen Vater und Kind oder Mutter und Kind mir anschaue, habe ich denn da auch, also diese selbst wahrgenommene Instabilität dieser Beziehung emotional, dass ich manchmal mein Kind liebe wie jeder andere Vater, jede andere Mutter auch und am nächsten Tag oder im nächsten Moment ich dann da wirklich auch wieder in so eine völlige Instabilität reinrutsche und sozusagen aus meiner emotionalen Rolle herausfalle, die ich eigentlich als Vater oder Mutter haben sollte.
Ja, das ist tatsächlich so. Also das ist etwas, was wir auch beobachten. Wir haben einen teilweise sehr starken Wechsel in der Beziehungsgestaltung zum Kind zwischen Nähe und Distanz. Ja, ganz nah, ganz eng und dann aber wieder wegstoßend, ganz, ganz weit weggehen vom Kind. Das ist letztendlich eine Prädisposition für ambivalente Bindungsstrukturen. Ja, das heißt, die Kinder machen die Erfahrung, auf die zentrale Bezugsperson ist letztendlich kein Verlass. So, ja, es kann sein, dass in Notfällen die Eltern immer da sind, aber es ist, Kinder lernen nicht einzuschätzen, wie eine Beziehung eigentlich gestaltet wird. Wir haben das manchmal in so ganz konkreten Verhaltensweisen, dass gleiches kindliches Verhalten, dass dem unterschiedlich begegnet wird. Ja, das eine Mal wird das Rumspringen in einer Pfütze mit einem Lachen belohnt, beim nächsten Mal wird das Kind beschimpft und bestraft und beim dritten Mal ist es egal. Ja, das ist das, was die Ambivalenz in der Beziehungsgestaltung teilweise zeigt und wie wir uns ganz gut vorstellen, kriegt das Kind dementsprechend irgendwie keinen adäquaten Spiegel von dem, was ist eigentlich richtig und was ist falsch, wann werde ich geliebt und wann werde ich dafür gerügt? Ja, es fehlt also ein konstantes Rückmeldungsprinzip. Und das eben auch in der tatsächlichen Beziehungsgestaltung, nicht nur was das konkrete Verhalten angeht vom Kind, sondern auch das, was Sie gerade gesagt haben, in dem einen Moment liebe ich mein Kind und könnte es gar nicht genug knuddeln, ja, und im nächsten Moment will ich auf keinen Fall so nah ran und finde alles schlimm.
Das heißt, dieses Kind macht schon in frühen Jahren die Erfahrung, dass selbst auf die engsten Bezugspersonen kein Verlass ist. Das führt doch eigentlich zwangsläufig dazu, dass es da zu einer Störung der Wahrnehmung von zwischenmenschlichen Beziehungen auch bei den Kindern dann kommt, oder?
Richtig, das ist ein Risiko. Ich habe gerade noch mal über das mit dem kein Verlass nachgedacht. Vielleicht ist es gar nicht so richtig konkret, sondern es ist eher so ein Gefühl von Unvorhersehbarkeit. Ja, also es ist nicht vorhersehbar, was als nächstes passiert. Es ist so ein bisschen, es ist alles die ganze Zeit so fragil. Ja, ich weiß nicht, also jetzt aus der Sicht des Kindes, ich weiß nicht, was diesmal passiert, wenn ich, was weiß ich, eine schlechte Note nach Hause bringe, wenn ich zu spät nach Hause komme, wenn mein Kleid dreckig ist. So, es ist unvorhersehbar. Und das ist etwas, diese Instabilität, das ist etwas, was natürlich ein Risiko ist für die kindliche Entwicklung. Ja, wir sehen auch auf verschiedenen Ebenen tatsächlich Auffälligkeiten in den kindlichen Verhaltensweisen schon sehr früh. Also schon bei Säuglingen, die anders mit ihren Eltern interagieren als die Kinder von Müttern ohne eine Borderline-Persönlichkeitsstörung.
Jetzt beschäftigen wir uns in dem Format ja ganz viel mit dysfunktionalen Familien und verschiedenen Ausprägungen, verschiedenen Faktoren, die da auch mit reinspielen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, wenn es gerade auch psychische Erkrankungen der Elternteile sind, die klareren oder vorhersehbareren Mustern folgen, dann ist es so, dass Kinder oftmals eine ganz gute Fähigkeit entwickeln, den Vater, die Mutter einzuschätzen. Quasi zum Beispiel bei einem cholerischen Vater besser einschätzen zu können, in welchem Moment er gleich austicken könnte und dann vielleicht davor in Deckung zu gehen. Das funktioniert ja bei Borderline dann demnach gar nicht, weil man es überhaupt nicht prognostizieren kann, oder? Also man kann quasi nicht abschätzen, was könnten die Trigger sein und wie entwickelt sich es in dem Moment dann?
Ja, das ist richtig. Genau das macht den Unterschied und genau das ist ein Aspekt, der erklärt, warum die Kinder von Eltern mit einer Borderline-Störung ein besonders großes Risiko haben für eine ungünstige Entwicklung, für eben die Entwicklung von Angststörungen oder Depressionen oder eben auch schon Symptomen einer Borderline-Störung. Wir wissen, dass gerade die Störung der Emotionsregulation, also die Unfähigkeit oder die Schwierigkeiten darin, Emotionen zu kontrollieren beziehungsweise adäquat damit umzugehen, eine hohe intergenerationale Transmissionsrate hat. Ja, wir wissen also, dass Schwierigkeiten in der Emotionsregulation von einer Generation auf die andere häufig weitergegeben werden. Und zugleich sind Schwierigkeiten in der Emotionsregulation einfach ein sehr großer Risikofaktor für sowohl zwischenmenschliche Probleme, aber auch eine spätere Psychopathologie, also spätere eigene psychische Probleme. Und da diese Emotionsregulation so ein zentraler Faktor ist bei der Borderline-Persönlichkeitsstörung, ja, die Kinder haben einfach ein besonders großes Risiko. Das ist tatsächlich so. Das kann man gar nicht anders sagen. Die Unvorhersehbarkeit, die Schwierigkeiten einer Emotionsregulation, diese instabile Beziehungsgestaltung, das sind alles Aspekte, die Kinder besonders vulnerabel machen.
Wenn wir mal davon ausgehen, dass dieser Borderline-Patient oder diese Borderline-Patientin in einem klassischen Familienmodell lebt, also es gibt einen Partner, eine Partnerin und es gibt ein Kind oder mehrere Kinder, kann denn der Partner, die Partnerin im Erwachsenenalter besser oder besser lernen, mit dieser Situation umzugehen und tatsächlich eine funktionierende Beziehung zu einem Borderline-Patienten, einer Borderline-Patientin führen? Oder ist das eigentlich kaum möglich?
Ja, natürlich, das ist möglich. Und wir haben auch viele Familien und viele Eltern, die ganz normale, in Anführungszeichen, Beziehungen führen, wo der Partner, die Partnerin Wege gefunden hat, mit bestimmten Verhaltensweisen oder mit bestimmten Schwierigkeiten gerade in der Beziehungsgestaltung umzugehen, wo es tolle Absprachen gibt, wo die Partner, Partnerin unterstützen in Phasen, wo es den jeweiligen anderen Elternteil nicht gut geht, wo es, was weiß ich, Codewörter gibt von wegen, ich kann gerade nicht mehr, ich muss rausgehen, bitte übernimm du. Das funktioniert auf jeden Fall. Und das ist auch viel häufiger der Fall, als man jetzt vielleicht so stereotypisch denken würde, ah ja, mit einer Person mit einer Borderline-Störung kann man sowieso keine Beziehung führen. Das stimmt nicht. Und damit würden wir denen auch einfach nicht gerecht werden, weil auf der anderen Seite von diesen Schwierigkeiten, die ich gerade angesprochen habe, ist einfach auch eine sehr große Stärke und Durchhaltevermögen und sehr, sehr viel Gefühl. Ja, also es sind gerade das, was so hoch emotional und schwierig manchmal sein kann, ist auch einfach sehr viel Liebe und sehr viel Zuwendung und sehr viel Lebensfreude. Und das ist sowohl für die Kinder kann das ganz fantastisch sein, als auch für Partner und Partnerin. Also ja, das ist durchaus möglich.
Sie hatten ganz am Anfang mal das Wort Selbstverletzung genannt. Mhm. Wie steht es denn um die Fremdverletzung? Also muss man das Thema in Betracht ziehen, was dann eben auch die Kinder angeht?
Ja, leider ja. Also wir wissen, dass die Kinder von Eltern mit einer Borderline-Störung ein größeres Risiko haben, physischer und psychischer Gewalt ausgesetzt zu sein. Das ist tatsächlich so. Also dazu haben wir leider auch Zahlen. Und das ist einfach der Tatsache geschuldet, dass gerade in Situationen, wo die Eltern ihre Impulse nicht mehr kontrollieren können und so unter Stress stehen und so unter Anspannung stehen, dass sie die Kontrolle verlieren über ihr Verhalten, eben teilweise auch übergriffig werden. Sowohl körperlich als auch verbal kann das der Fall sein. Und auch da schließt sich leider so ein bisschen der Kreis zur letzten Generation hin, dass gerade die Eltern häufig die Erfahrung gemacht haben und dass auch sie körperlich oder physisch misshandelt wurden. Und man sich ja immer die Frage stellt, warum macht man es dann selbst, wenn man doch diese widrige Erfahrung gemacht hat? Aber da haben wir wieder einfach den Mangel an alternativen Verhaltensweisen. Ja, in dem Moment die Verzweiflung groß, der Druck groß, das Hilflosigkeitsgefühl, dann kommt diese hohe Anspannung und dann, wie eine Mutter mal zu mir gesagt hat, dann wird der Schalter eben umgelegt, ja, und dann ist nur noch rot und dann passiert das.
Reflektiert denn der klassische Borderline-Patient, die klassische Borderline-Patientin diese Verhaltensweise im Rückblick, also wenn so ein Ventil Gewaltausbruch, egal ob es jetzt psychische oder physische Gewalt am Ende des Tages ist, aber realisiert der Borderliner, die Borderlinerin das am Ende und geht dann vielleicht auch in eine Selbstkritik?
Ja, sehr häufig ist das der Fall. Es gibt bestimmt auch Fälle, die das nicht reflektieren, aber da würde ich sagen, das ist einfach ein wirklich kleiner Anteil. Die meisten reflektieren das auch unmittelbar nach diesem Ausbruch, denn wir können das wie so eine Kurve uns vorstellen. Die Anspannung steigt, der Stress steigt, die Kontrolle wird verloren. Es gibt den Peak, die Mutter, der Vater verliert die Kontrolle. Es kommt zu einem Übergriff und letztendlich sinkt die Anspannung und der Stress unmittelbar danach. Ja, das heißt, die Kurve flacht wieder ab, die Anspannung sinkt und es ist unmittelbare Schuld und Scham, die sich dann einstellen und das ist auch das, was viele von den Eltern wirklich zur Verzweiflung bringt. Sie kommen und wollen ja Hilfe und sagen, ich schäme mich so sehr für das, was ich da mache und für das, was ich tue. Ich will doch eigentlich nicht, dass mein Kind genau das passiert, was mir jahrelang passiert ist. Wie kann es sein, dass ich das nicht unter Kontrolle bekomme? So, ne? Also Schuld und Scham sind starke Gefühle da. Ja.
Wie kann man denn eine Borderline-diagnostizierten Mutter oder einem Borderline-diagnostizierten Vater tatsächlich helfen, mit dieser Situation umzugehen und dann auch der Elternrolle gerecht werden zu können?
Wir haben ein Gruppentraining entwickelt, heißt Borderline und Muttersein. Das ist ein Training, ein Elterntraining, was sich ganz besonders an Eltern mit einer Borderline-Störung richtet. Da wir gesehen haben, dass gängige Elternprogramme, gängige Elterntrainings manchmal diese sehr spezifischen Probleme von Eltern mit einer Borderline-Störung nicht ausreichend adressieren. Auch haben uns Mütter mit einer Borderline-Störung berichtet, die Elterntrainings besucht haben, zum Beispiel organisiert über das Jugendamt, sich da einfach nicht gut aufgehoben gefühlt haben, weil sie gemerkt haben, ihre Probleme sind doch vielleicht schwerer oder anders als die der anderen Mütter und sie haben sich kaum getraut zu erzählen, was bei ihnen eigentlich wirklich los ist. Im Zuge dessen haben wir dieses Elterntraining entwickelt und die Erfahrungen, die wir machen, sind grundsätzlich gute. Die Frauen, die daran teilnehmen, profitieren zum einen wirklich davon, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen, also zu merken, sie sind nicht alleine, sie sind nicht in Anführungszeichen die schlimmste Mutter der Welt, ja, sondern es gibt andere Frauen, andere Eltern, die ähnliche Schwierigkeiten haben. Das führt zu einer Entlastung. Zweitens können sich die Eltern untereinander einfach unglaublich gut helfen. Das ist faszinierend zu sehen, wie gut die sich ganz spezifische Rückmeldungen und Hilfeleistungen geben können für spezifische Situationen, in denen sie nicht zurechtkommen. Und drittens natürlich die konkreten Inhalte dieses Trainings. Was machen wir? Wir gucken uns zum Beispiel an, wie können Sie denn in so, weil wir gerade drüber sprachen, konkreten Stresssituationen das Schlimmste verhindern. Ja, was kann die einzelne Mutter machen, um diese Übergriffe zu verhindern? Das heißt, wir gucken uns an, zum Beispiel in einem Rollenspiel, wie sehen solche Situationen aus und wie kann die Mutter sich in solchen Situationen besser kontrollieren? Es werden also wie so kleine Lösungsszenarien erarbeitet, um mit spezifischen Schwierigkeiten in der Eltern-Kind-Interaktion besser zurechtzukommen. Das ist etwas Stress. Stressbewältigung ist für alle immer ganz wichtig. Da verbringen wir Zeit mit. Wir gucken uns an, wie sie besser mit Gefühlen umgehen können, wie der Körper in dem Umgang mit dem Kind adäquat eingesetzt werden kann und so weiter und so fort. Das heißt, es gibt insgesamt 11 verschiedene Themen, die wir adressieren in diesem Training, und die meisten, die daran teilnehmen, äußern sich sehr, sehr positiv, dass es ihnen hilft, im Alltag besser mit ihren Kindern umzugehen. So, das ist so das ganz Konkrete, das ganz Praktische, was man machen kann. Es gibt natürlich auch andere Elterntrainings, auch für Mütter mit einer Borderline-Störung, die eher zum Beispiel einen mentalisierungsbasierten Ansatz haben. Auch das hilft einfach und das bringt die Frauen weiter. Vielleicht eine Sache, die mir noch besonders wichtig ist in diesem Zusammenhang, ist, ich empfinde es als extrem hilfreich, die Frauen in dem Wert zu schätzen, was sie schon alles gut machen. Denn wir haben doch schon häufig so einen sehr defizitorientierten Ansatz oder eine defizitorientierte Sichtweise. Und ich bewundere diese Frauen teilweise wirklich so sehr, mit welcher Kraft und Zuversicht und Motivation sie trotz ihrer vielen eigenen widrigen Erfahrungen dann es jetzt besser machen wollen, ja, und wie viel Energie dahinter steckt und was sie teilweise auch schon alles ganz, ganz toll machen und wie fürsorglich sie sind und wie viel Liebe sie in diese Kinder stecken. Manchmal kommen Frauen, die machen schon alles ganz perfekt und haben trotzdem Angst, dass ihre Kinder auch eine Borderline-Störung bekommen, ja, und da auch mal zu entpathologisieren und zu sagen, nein, das ist einfach alles ganz fantastisch, was sie machen.
Aber das heißt, das, was am Ende dann tatsächlich mit am meisten hilft, ist so eine Art von Eintrainieren von Resilienz, also ein Üben von herausfordernden Situationen und wie ich damit besser umgehe, oder?
Richtig. Üben. Und davor teilweise aber schon auch wirklich Wissensvermittlung. Denn wie ich ja anfangs sagte, fehlt es manchmal auch einfach am Wissen darum, was man anders machen kann, beziehungsweise was ein Kind eigentlich auch wirklich braucht. Also auch Grundbedürfnisse, was sind die eigentlich, was braucht ein Kind, was braucht ein Kind in welcher Lebensphase, welches sind Bedürfnisse von Kindern unter 1 und was brauchen Kinder zwischen 2 und 3, das ist sehr unterschiedlich und manchmal ist da das Wissen nicht so fundiert.
Was hilft denn den Kindern, die in so einer Situation aufwachsen, also die eben all diese Erlebnisse machen, über die wir vorhin gesprochen haben, die ja dieses Problem haben, dass sie sich nicht darauf verlassen können, wie ihre engsten Bezugspersonen reagieren, es mal so ausbricht. Was kann man denn diesen Kindern an Hilfestellung geben, damit es eben im besten Fall nicht selbst zu einer psychischen Erkrankung kommt?
Ja, das kommt natürlich immer so ein bisschen auf das Alter der Kinder an. Grundsätzlich braucht es irgendeine Stabilität im Leben. Ja, gerade wenn wir über die Instabilität der jeweiligen Bezugsperson mit einer Borderline-Störung sprechen, dann wäre es einfach extrem hilfreich, eine weitere Bezugsperson zu haben, die ein stabiles Gegenüber, eine stabile Bezugsperson darstellt. Dass jetzt der Partner die Partnerin ist oder eine andere verwandte Person oder eine Nachbarin oder eine Kindergärtnerin. Also jemand, der einen sicheren Hafen darstellt. Das ist die eine Sache. Dann, was hilft den Kindern? Auf jeden Fall Schutz vor Gewalt und vor Übergriffen. Also, dass die Eltern sich diesbezüglich im Griff haben und je nachdem, in welcher Altersgruppe wir uns die Kinder anschauen, hilft natürlich Kommunikation darüber, was eigentlich los ist. Also, man kann auch schon 3-jährigen oder 4-jährigen Kindern erklären, dass Mama manchmal Besuch von dem blöden Monster hat und dass das nichts mit dem Kind zu tun hat, sondern dass dann einfach die Gefühle verrückt spielen oder dass das Monster zu Besuch ist oder wie es in dem schönen Kinderbuch heißt, Mia und das Schleuderprogramm, Mama Mia und das Schleuderprogramm, dass die Gefühle manchmal im Schleudergang sind und dass die Kinder aber eben nicht schuld daran sind, ja, sondern dass das was ist, was die Mama oder der Papa da für sich klären muss. Es hilft manchmal, mit so Ampelsystemen zu arbeiten, ja. Mein Gefühl ist gerade wieder auf Rot und wenn, da weiß ich nicht, der Magnet auf dem Roten ist, weiß das Kind jetzt gerade lieber in Ruhe lassen. Und wenn die Kinder älter werden, einfach transparent über die Schwierigkeiten und die Störung sprechen.
Aber das heißt, grundsätzlich ist der transparente Ansatz der richtige, also vielleicht jetzt nicht ins Detail gehen, je nach Altersgruppe, weil es vielleicht schwierig ist, das dann auch im Detail zu erklären, aber transparent darüber zu sprechen, dass es da ein Thema gibt und dann eben altersgemäß verpacken, ist immer der bessere Weg, als nicht darüber zu sprechen und diesen manchmal ja doch sehr üblichen Ansatz zu wählen, dass man Probleme von den Kindern fernhält. Das hilft dann ist dann in dem Fall eher kontraproduktiv.
Das ist dann kontraproduktiv, wenn die Kinder unmittelbar in das Problem involviert sind. Denn die Kinder machen sich einfach dafür verantwortlich. Ja, das heißt, wenn Mama einmal so ist und einmal so und mich anschreit, dann denke ich doch, ja, ich habe was falsch gemacht. Ja, und ich kann natürlich manche Sachen vom Kind fernhalten und die Grenze zur Parentifikation, ja, also zum ständigen Austausch mit dem Kind darüber, wie es einem gerade geht und kannst du mich mal in den Arm nehmen, mir geht's gerade nicht gut, die ist fließend und die sollte auf keinen Fall überschritten werden. Aber das Kind schützen und das Kind von seiner eventuell wahrgenommenen Schuld zu befreien, das ist unbedingt wichtig. Aber ja, Sie haben in gewisser Weise, sprechen Sie einen Punkt an, die Kinder dürfen auch nicht überfrachtet werden mit Informationen und auch nicht dauerhaft darüber, sollte man nicht dauerhaft mit den Kindern darüber sprechen, heute geht's mir so und heute geht's mir so, aber es sollte schon irgendwie eine Grundkommunikation über die Schwierigkeiten geben oder gegeben haben.
Wenn wir vielleicht zum Abschluss nochmal den Blick von außen darauf werfen, weil uns ja auch viele Pädagogen und Pädagoginnen, Sozialarbeiter, Sozialarbeiterinnen und so weiter zuhören. Wie kann ich denn von außen helfen, wenn ich merke, ich habe da ein Kind, einen Jugendlichen, eine Jugendliche bei mir, wo irgendwie Auffälligkeiten da sind, was zwischenmenschliche Beziehungen angeht, wo vielleicht ein Kind in der Situation übermäßig reagiert, wo man eigentlich sagen würde, naja, ist doch klar, dass da jetzt kein Ausraster kommt zum Beispiel und dann ist das Kind aber total ängstlich in der Situation und geht in Deckung, weil es vielleicht passieren könnte oder es wird sogar erzählt, meine Mama, mein Papa ist manchmal so und so weiter. Kann ich denn von außen diesem Kind irgendwie helfen?
Ja. Ja, das ist auch ein schmaler Grat, denn ein Aspekt, der häufig, eine Symptomatik, die häufig bei den Eltern mit einer Borderline-Störung oder überhaupt bei Personen mit einer Borderline-Störung auftritt, ist, dass sie sich sehr schnell kritisiert und zurückgewiesen fühlen. Ja, das heißt, wenn ich als Pädagogin oder Pädagoge auf die Eltern zukomme und auf die relativ direkt darauf anspreche, das Kind zeigt Auffälligkeiten, was ist denn da los bei Ihnen, dann kann ich relativ sicher sein, dass ich das jeweilige Elternteil nicht mit ins Boot hole. Ja, das heißt, es bedarf schon einer sensiblen und zugewandten Kommunikationsform und das auch vielleicht ein bisschen sensibler als in anderen Kontexten. Das heißt, ich glaube, es ist immer hilfreich, so ein bisschen über das Grundkonzept eben der Borderline-Störung, wenn man denn weiß, dass die da im Hintergrund ist, zu wissen und sensibel und vorsichtig zu kommunizieren. Ja, das heißt, in diesem Fall zum Beispiel uns ist aufgefallen, dass Kind X in manchen Situationen sehr vorsichtig ist oder sehr ängstlich. Wir würden gerne mit Ihnen zusammen mal gucken, was da los ist und wie wir Sie unterstützen können. Wie ist das denn bei Ihnen zu Hause? Was haben Sie denn für Beobachtungen gemacht? Gibt es vielleicht etwas, was Sie von uns brauchen oder wo wir Sie drin unterstützen können? So, ja, das heißt, es hilft auf jeden Fall immer erstmal vor allem Unterstützung anzubieten, auch wenn wir vielleicht denken, mein Gott, schon beim Abholen im Kindergarten denke ich doch, da liegt wirklich was im Argen. Denn wenn wir die direkt damit konfrontieren, dann sind sie einfach weg. So, So, und dann können wir gar nichts mehr machen. So, also eher immer im Sinne von, ich sehe schon, dass sie sich viel Mühe geben oder ich merke, dass es auch für sie nicht leicht ist und dann darüber in die Kommunikation und Interaktion zu kommen. Das würde ich so generell eher empfehlen. Immer erstmal fragen, was ist denn eigentlich los?
Ich danke Ihnen sehr, dass wir heute so ein bisschen mehr über dieses Thema erfahren konnten, auch wie wir vielleicht besser damit umgehen können. Und ja, vielen Dank für Ihre Zeit.
Sehr gerne.
Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Episode des Goldkind-Podcasts gefallen hat, folge uns bei Spotify, Apple Podcasts oder wo auch immer du gerne Podcasts hörst. Unter goldkind-stiftung.com findest du weitere Informationen und hilfreiche Tipps und Tricks für die herausforderndsten Situationen des Zusammenlebens.